Deutschlandfunk. Der Tag.
Schwieriges Thema, diese Sache mit der Impfpflicht. Nichts wird gerade mehr diskutiert. Heute in den Informationen am Mittag im Deutschlandfunk. Zum Beispiel ein hochinteressantes Interview mit dem Juristen Ulf Burmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Podcast-Kollege übrigens von der von mir hochgeschätzten Lage der Nation. Er argumentiert sehr überzeugend für die Impfpflicht. Hier nur ein kleiner Ausschnitt.
Gesellschaftliche Konflikte lassen sich auch entschärfen, indem sie entschieden werden. Denken wir an die Diskussion um die Gurtpflicht in den 70er und 80er Jahren. Riesendiskussionen. Und seit es eine Gurtpflicht mit Bußgeldbewährung gibt, seit Mitte der 80er Jahre, ist das Thema tot. Wir haben heute eine Compliance, wie man Norddeutsch sagt. Also die Leute halten sich zu über 98% an die Gurtpflicht. Wir haben einen gesellschaftlichen Konflikt beigelegt, dadurch, dass wir ihn entschieden haben. Und da gibt es viele andere Beispiele.
Das ganze Interview lohnt sich wirklich nachzuhören, zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-Audiothek ist es zu finden. Gleich spreche ich aber hier in der Tag mit dem Medizinhistoriker Karl-Heinz Leven, der, so viel sei schon gesagt, nichts von einer allgemeinen Corona-Impfpflicht hält. Außerdem gleich ein Thema. Die EU-Agrarreform ist vom EU-Parlament abgenickt worden, sage ich. Und mein Kollege Peter Kapern sagt mir, abgenickt ist eigentlich das völlig falsche Wort, denn es ging ziemlich rund in Straßburg. Sinnbildlich dafür der linke Abgeordnete Luke Ming Flanagan aus Irland.
I don't like it. It's far from perfect, but the alternative is worse.
Ich mag die Reform nicht, weit weg von perfekt, aber die Alternative ist schlechter, sagt er. Und Peter Kapern erklärt es gleich genauer. In der Tag an diesem Dienstag, den 23. November 2021. Ich bin Philipp May. Hi.
Da müssen wir tatsächlich die allgemeine Impfpflicht erwägen. Die würde ich mittlerweile auch befürworten.
Ich persönlich bin inzwischen als Ultima Ratio tatsächlich für diese allgemeine Impfpflicht.
Bin ich der Meinung, kommen wir einer allgemeinen Impfpflicht einfach nicht vorbei.
Die Impfpflicht hilft uns nicht in der jetzigen Krise, aber sie wird uns auf Dauer helfen. Wir müssen aus der Endlosschleife raus.
Also der Reihe nach Karl Lauterbach, Klaus Holleczek, Winfried Kretschmann, Markus Söder und es kommen täglich neue Befürworter einer allgemeinen Impfpflicht hinzu. Aber es gibt auch Mahner, der noch geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zum Beispiel. Der ist gegen eine Impfpflicht, hat er heute Morgen bei uns in den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk ausführlich begründet.
Die Frage ist aber, wenn der Staat das für alle anordnet, was das eigentlich bedeutet für die Freiheit des Bürgers in diesem Staat und vor allem auch, wie sie es durchsetzen wollen. Dann verweisen einige auf die Pockenimpfpflicht. Ja, die gab es mal, eingeführt im Kaiserreich. Aber es war im Kern, wenn man genau hinschaut, eine Impfpflicht für Kinder, die relativ bald nach der Geburt geimpft werden mussten und in bestimmten Berufen. Eine allgemeine Impfpflicht für jeden Menschen im Land, die hat es noch nie gegeben. Und dann ist ja die nächste Frage, wie wollen Sie die durchsetzen?
Also machen wir hier mal einen Punkt und sprechen mit einem, der wirklich die Vogelperspektive auf die Dinge hat, über die kleine Kulturgeschichte der Impfpflicht in Deutschland. Professor Karl-Heinz Leven ist Medizinhistoriker an der Uni Erlangen und jetzt am Telefon. Hallo, Herr Leven.
Hallo, Herr May.
Hat Jens Spahn recht? Die Pockenimpfpflicht war eigentlich gar keine allgemeine Impfpflicht, sondern eine Kinderimpfpflicht.
Da hat er recht. In der Tat wurde die Pockenimpfung 1874 gesetzlich vorgeschrieben für Kleinkinder und dann eine Wiederimpfung für 12- bis 14-Jährige. Das ist richtig.
Mhm. Wie war denn die Situation damals? Otto von Bismarck war Kanzler. Es hat, glaube ich, einen Ausbruch, eine Epidemie gegeben kurz vorher. Und dann hat man gesagt, das machen wir jetzt.
Ja, das war so. Die Pocken sind eine sehr, sehr schwerwiegende Krankheit gewesen. Sie wurden ja durch die Pockenimpfung auch weltweit ausgerottet, 1980. Und nochmal zurück zum Anfang. Im 19. Jahrhundert gab es in Preußen noch Pockenepidemien, an denen viele Leute gestorben sind. Und dann hat man gemerkt, es reicht nicht nur, das Militär zu impfen, denn das preußische Militär war schon geimpft. Wir brauchen die Pockenimpfung in der Fläche. Und weil das so eine ansteckende Krankheit ist und alle Lebensalter, aber eben vor allen Dingen auch die Kinder davon krank werden und sterben. Und deshalb hat man diese Pockenimpfpflicht eingeführt.
Und es hat damals einfach schlicht und ergreifend gereicht, die Kinder zu impfen. Warum hat man nicht alle geimpft?
Naja, bei den Erwachsenen konnte man davon ausgehen, dass sie in verschiedenen Ländern und Regionen des späteren Deutschen Reiches dann auch lokale Impfangebote schon hatten. Das heißt, da waren schon viele geimpft oder sie hatten die Pocken durchgemacht. Das heißt, da war eine Grundimmunisierung in der Bevölkerung bei den Erwachsenen vorhanden, nur bei den Kindern nicht.
Hat die Impfpflicht denn schnell etwas gebracht?
Nun, man hat da mit statistischen Methoden, die die Beweisführung erbracht im 19. Jahrhundert, nicht nur in Deutschland, aber so in ganz Europa, dass durch die Einführung der Pflichtimpfung, man konnte das sehr schön vergleichen mit KUK Österreich-Ungarn, da gab es das nur so als empfohlene Impfung, man konnte zeigen, dass im Deutschen Reich mit der Einführung der Impfpflicht 1874 ein geradezu sprunghaftes, also ein Fall der Infektionszahlen nachzuweisen war, der geradezu fantastisch war.
Und wie wurden die Debatten damals geführt? Das muss ja im Prinzip jedem dann auch eingeleuchtet haben, relativ schnell, dass das eine gute Sache ist.
Na, einerseits hat man tatsächlich zu dieser Zeit um den Nutzen der Pockenimpfung, ist ja die Kuhpockenimpfung, die 1796 schon erfunden worden war von Edward Jenner. Man kannte den Nutzen, man wusste gar nicht, wie das funktioniert. Man hat ja keine Ahnung von Virologie gehabt, aber es funktionierte. Und viele Leute, viele Menschen, Politiker, Ärzte, auch andere Berufe waren davon überzeugt. Es gab auch so einen spätaufklärerischen Impetus, die Bevölkerung jetzt wirklich vor einer sehr gefährlichen Krankheit zu schützen. Das alles wurde auch dankbar wahrgenommen. Es gab gleichwohl im 19. Jahrhundert auch in Deutschland eine Impfgegnerschaft. Das muss man auch sehen. Das war eine vergleichsweise kleine, aber dann doch nicht wieder ganz kleine Gruppe von Menschen. Und das war eine bürgerliche Bewegung. Das waren nicht Proletarier, die sich da auf der Straße zusammenrotteten, sondern es waren Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, Juristen, auch einzelne Ärzte, Naturheilkundler und so weiter, die sagten also, was der Staat sich da erlaubt, Eingriff in die Gesundheit unserer Kinder, wie man das dann nannte, mit einem tierischen Material, denn das Kuhpocken-Impfmaterial stammt ja ursprünglich von der Kuh. Also da gab es verschiedene Bedenken, Erwägungen, auch Vorbehalte, aber der Staat hat durch die gesetzliche Impfpflicht es vermocht, doch sehr viele Kinder zu impfen. Es wurden nie alle Kinder geimpft, das muss man auch sehen. Und wenn man sich vorstellt, eine Impfpflicht bedeute, dass man alle Menschen impft, das ist natürlich Unfug.
Da kommen wir direkt zum nächsten Problem, das Jens Spahn angesprochen hat, nämlich die Durchsetzbarkeit. Die war damals mit anderen Worten auch ein Problem, aber man hat es gar nicht darauf abgezielt, sondern man hat im Prinzip auch damit irgendwie versucht, ein Signal in die Gesellschaft zu setzen.
Nein, man möchte es fast nicht sagen, aber sowohl das Deutsche Kaiserreich als auch die Weimarer Republik, ja sogar, man wird es nicht glauben, das Dritte Reich, also das Nazireich, waren in der Durchsetzung der gesetzlichen Pockenimpfung vergleichsweise liberal, wohlgemerkt, vergleichsweise liberal. Es gab einige wenige Einzelfälle, wo dann tatsächlich die Kinder aus der Schule von der Polizei vorgeführt wurden. Das hat man aber nur ganz selten gemacht und im Grunde symbolisch. Man wollte damit manchmal Exempel statuieren. Und zwar insbesondere bei den Eltern, die sich lautstark als Impfgegner positioniert haben. Viele andere Eltern, die einfach zu einem niedergelassenen Arzt gegangen sind und gesagt haben, hier, wir brauchen eine medizinische Bescheinigung, dass das Kind nicht geimpft werden darf. Es gibt ja viele Kontraindikationen auch für die Pockenimpfung, so wie auch für andere Impfungen. Die haben sich das dann geben lassen. Es wurden manchmal bis 30-40% der eigentlich Impfpflichtigen gar nicht geimpft.
Interessant. Wenn Sie das so erzählen, dann klingt das so, als wären die Debatten vor, na jetzt über 150 Jahre oder nee, ziemlich genau 150 Jahre, nicht ganz, ne? 140.
Ja, so etwa, ja, um den Dreh.
Waren mehr oder weniger genau die gleichen wie heute? Also diese Gesellschaft war im Prinzip schon damals genauso aufgeklärt oder je nach Sichtweise nicht so aufgeklärt, wie sie heute auch ist.
Ja, die Debatte hat in der Tat eine Analogie. Also die beiden Debatten ähneln sich, allerdings ähneln sich nicht die Krankheiten. Das muss man natürlich auch sehen. Die Pocken sind eine hoch ansteckende Viruserkrankung. Da haben wir eine gewisse Analogie zu Corona. Ist ja auch eine Viruskrankheit. Aber die Pocken sind eine sogenannte Kinderkrankheit. Also sie befallen die nicht immunen Kleinen und Jugendlichen. Und Corona ist ja eine Krankheit der Alten und Geschwächten und der Armen. Und da haben wir eine ganz andere Ausgangssituation. Und wir haben auch eine ganz andere Situation beim Impfstoff. Der wirkt ja auch ganz anders.
Das heißt?
Wir haben ja interessanterweise, und das gibt ja auch Experten zu denken, wir haben ja mit einer doch recht weitgehenden Impfung, wir haben jetzt ungefähr 70% in Deutschland geimpft. Das ist ja eine wackere Leistung. Das wird gerne vergessen, was das bedeutet. 70% geimpft in einem Jahr. Fantastisch. Hätte man vor einem Jahr doch nicht geglaubt. Ja. Das nur nebenbei. Aber wir haben trotzdem jetzt eine Inzidenz, die dreimal so hoch ist wie vor einem Jahr, als es noch keine Impfung gab. Also daran sieht man, diese Impfung wirkt anders als die Pockenimpfung.
Die Pockenimpfung, die dann auch wirklich mehr oder weniger das Infektionsgeschehen dann beendet bei der Person,
richtig, ja,
die geimpft ist.
Also, ganz genau. Ja. Während wir es jetzt mit einer Impfung zu tun haben, die Weitergabe der Infektion, also die praktisch die Weitergabe des Virus an andere, die dann auch unter Umständen geimpft sein können und auch nichts merken davon, die dann aber auch wiederum als infiziert gelten. Also es hängt natürlich auch damit zusammen, das gab es ja früher nicht, mit der Nachweismethode der Infektion, dass wir heute die Möglichkeit haben, überhaupt von Infizierten zu sprechen, die nicht krank sind. Da ist ja ein Großteil, der jetzt als infiziert, ich glaube, sind 40.000, 45.000 am Tag in Deutschland, davon ist ja nur ein Bruchteil erkrankt. Mhm. Die anderen sind infiziert, zweifellos, medizinisch nachweisbar. Aber diese Kategorie gab es im 19. Jahrhundert nicht.
Das klingt ein bisschen so, als würden Sie auch der Sichtweise von Helge Braun, geschäftsführender Kanzleramtsminister, zuneigen, der auch gegen eine allgemeine Impfpflicht argumentiert, weil er eben auch sagt, wir werden bei Corona diese Herdenimmunität nicht erreichen können. Corona wird bleiben als endemisches Virus. Dementsprechend wäre eine Corona-Impfpflicht ein unvergleichliches Novum und nicht zu vergleichen.
Ja, da muss ich dem Kollegen Braun, der ja auch Mediziner ist, zustimmen. Man muss ja auch fragen, was würde denn im besten Falle bei der Impfpflicht herauskommen? Und da kann man nachdenken und kommt zum Schluss, da wird nicht viel Nützliches herauskommen, aber man wird einen riesigen Aufwand haben. Man wird Zwietracht sehen, man wird ja auch Gewalt sehen damit und man hat nichts davon. Das ist medizinisch sinnlos.
Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch argumentieren, so eine Impfpflicht sendet eben dieses Signal, das möglicherweise zum Beispiel die Pockenimpfpflicht damals auch gesendet hat. Man braucht sie gar nicht durchzusetzen. Es reicht, dass man sagt, es gibt diese Impfpflicht.
Ach so, ja, Sie meinen, dass man das symbolisch, ja, das könnte man machen, aber damit macht sich der Staat, die Gesundheitspolitik ja auch ein wenig unglaubwürdig. Hinzu kommt ja noch, dass man in der neuesten Novelle des Infektionsschutzgesetzes ja auch ab bestimmten Belegungszahlen der Krankenhäuser sagt, es reicht nicht mehr geimpft zu sein. Jetzt muss man auch noch als doppelt und dreifach Geimpfter einen negativen Test vorlegen. Das wird Wasser auf die Mühlen der Impfskeptiker sein. Die werden jetzt sagen, die Gesundheitspolitik glaubt ja selber nicht an die Impfung. Und dann eine Impfpflicht für eine Impfung, die selbst von der Gesundheitspolitik im Grunde nicht anerkannt wird. Wo soll das hinführen?
Aus der Geschichte heraus, was wäre denn für Sie überzeugender als eine Impfpflicht, die Sie ja eindeutig skeptisch sehen?
Ja, da bin ich skeptisch, aber was wir ja wissen, dass die Impfung vor schweren Verläufen und nachfolgenden Todesfällen relativ zuverlässig schützt, das wissen wir. Und man müsste stärker an die Menschen appellieren, sich individuell zu schützen. Man schützt ja das Argument, ich habe das oft gehört und das wurde auch oft verzerrt dargestellt, es ginge hier um Solidarität und die Ungeimpften seien unsolidarisch, leichtsinnig, gefährden das Leben anderer. Das ist ja Unfug. Sondern man muss appellieren an das eigene Interesse der Leute. Schützt euch durch die Impfung vor einem schweren Verlauf. Ich denke, man könnte damit noch ein paar Leute erreichen und lasst dieses Moralisieren weg. Das wollen die Leute nicht hören, weil es auch die Sache nicht trifft.
Aber auf der anderen Seite, man wäre ja schon solidarisch, zumindest Pflegerinnen und Pflegern gegenüber und dem Krankenhauspersonal, wenn man sich impfen lässt und dementsprechend möglicherweise dann auch nicht ins Krankenhaus kommt, bei Intensivstationen und bei Krankenhäusern, die sowieso überlastet wären. Und wenn sich alle impfen lassen würden, nur mal als Beispiel, als Gedankenbeispiel, wenn wir eine 100%ige Impfquote hätten mit Boosterimpfung, könnten wir doch davon ausgehen, dass wir ein so niedriges Infektionsgeschehen hätten, dass diese Pandemie vorbei wäre.
Ja, das ist Wunschdenken. Das könnte so sein. Das könnte aber auch anders sein. Das wissen wir doch gar nicht. Erstens können wir nicht alle impfen. Das ist auch aus medizinischen Gründen gar nicht möglich. Es gibt immer Menschen, die man nicht impfen kann, aus immunologischen Gründen oder auch anderen. Und man hat keine Gewähr, dass man im Grunde damit den Generalschlüssel dann auch hätte, um das ganze Geschehen auf null oder auf ein niedriges Niveau zu fahren. Es könnte eine zeitliche Milderung bewirken. Das ist unbestreitbar. Aber man darf sich da keine Illusionen machen. Es ist oft so, dass die Gesundheitspolitik und manche berufene Experten, insbesondere aber Gesundheitspolitiker, einfach den Mund zu voll nehmen und Sachen versprechen, man müsste das und das tun und das zu erreichen. Aber das ist überhaupt nicht bewiesen, sondern das sind alles nur Versprechungen. Mhm. Und die Leute merken langsam, dass viele dieser Versprechungen, auch solche, die vor einem Jahr im Hinblick auf die Impfung gemacht wurden, offenbar nicht eingehalten werden können. Das ist kein persönliches Versäumnis oder eine Schuld der Politiker, sondern es liegt auch daran, dass das Krankheitsgeschehen sehr komplex ist und dass diese Krankheit einiges in sich hat an Dynamik und auch Überraschung. Und das muss man den Leuten auch manchmal auch so sagen, dass wir da ständig dazulernen und dass man manchmal auch Geduld braucht und nicht damit rechnen kann, dass bis zu hohen christlichen Feiertagen irgendein Problem gelöst wird, bis Weihnachten, bis Ostern. Ja, da muss den Leuten sagen, die Ausrottung der Pocken hat 200 Jahre gedauert, Leute. macht euch auf was gefasst. Und dass das hier in wenigen Monaten vorbei sein wird, das glaubt ja heute auch niemand mehr. Also meine anfängliche Schätzung war 3 bis 5 Jahre. Und wir haben jetzt schon, wir treten ja bald ins dritte Jahr ein. Und vielleicht war ich ein bisschen zu optimistisch.
Herr Leven, ich hoffe, dass Sie nicht so optimistisch gewesen sind.
Ich hoffe, dass ich mich irre, Herr May. Ich hoffe, dass ich mich irre.
Herr Leven, hochinteressantes Gespräch. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen, Herr May.
Corona hin oder her, der Green Deal, das war und ist das eigentlich große Projekt der aktuellen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen. Und ein großer Faktor ist die Landwirtschaft. Immerhin, je nach Berechnung, ist sie für rund 14% der CO2-Emissionen verantwortlich. Und dabei haben wir jetzt noch gar nicht über Sachen wie Biodiversität oder Flächenversiegelung in Europa gesprochen. Gleichzeitig wird kein Bereich so sehr subventioniert für die Landwirtschaft. 387 Milliarden Euro sind bis 2027 zu vergeben. Eigentlich also ja ein riesiger Hebel für die EU, um Kriterien zu definieren für mehr Klimaschutz, für mehr Umweltschutz etc. pp. Eigentlich. Aber es ist wie immer alles nicht so leicht. Heute ist die Agrarreform vom EU-Parlament abgenickt worden. Und darüber sprechen wir jetzt. Peter Kapern, unser EU-Korrespondent, ist jetzt in der Leitung. Hallo Peter.
Hallo Philipp.
Fangen wir einfach mal mit dem Ist-Zustand an, also dem Zustand bis jetzt. Wie ist dieses viele, viele Geld bisher an die europäischen Bauern verteilt worden?
Das ist ein durchaus komplexes System und ich versuche sofort, das zu erklären. Ich wollte nur noch mal eben etwas zu deiner Einleitung sagen, wenn du gestattest.
Klar.
Ich habe mir diese Debatte heute Morgen intensive 3 Stunden, 10 Minuten live angeschaut. Und ja, die Mehrheit ist für diese Agrarreform. Ich würde trotzdem diesen Abgeordneten nicht unterstellen, dass sie abgenickt haben. Das hört sich so pejorativ an. Okay. So nach dem Motto, das ist durchgewunken und wir haben uns damit nicht beschäftigt. Nein, es ist nach dieser Debatte wohl wirklich anzunehmen, dass eine Mehrheit im Europaparlament diese Agrarreform für das bestmögliche Ergebnis im Moment hält und deshalb haben sie voller Überzeugung zugestimmt. Also, wie kriegen die europäischen Bauern das Geld? Im Prinzip kommt das Geld für die Bauern aus 2 unterschiedlichen Töpfen, einem großen und einem kleinen. Und der kleine Topf, der wird genannt die zweite Säule. Das sind Mittel, mit denen die ländlichen Räume entwickelt werden können. Da können Infrastrukturprojekte, Tourismusprojekte, dergleichen mehr daraus finanziert werden, damit der ländliche Raum von den Metropolregionen in Europa nicht immer weiter abgekoppelt wird. Und der andere Topf, das ist die sogenannte erste Säule, das ist der weit größere Topf. Und daraus erhalten die Bauern im Prinzip, ich vereinfache das jetzt etwas, Geld für jeden Hektar, den sie bewirtschaften. Die viel Fläche bewirtschaften, bekommen viel Geld. Die wenig Fläche bewirtschaften, bekommen weniger Geld. Aber sie alle bekommen Geld einfach nach der Größe ihrer Betriebe. Dafür müssen sie bestimmte, nicht allzu große Auflagen, was den Tierschutz und den Umweltschutz beispielsweise angeht, einhalten. Aber so funktioniert das Prinzip. Und das hat zu bestimmten, ja, Fehlstellungen geführt, wie viele Kritiker bemängeln. Denn 80% der Mittel aus diesem großen Topf, aus der ersten Säule, fließen an nur 20% der Empfänger. Da sieht man, da haben ganz eine überschaubare Zahl von Landwirten in Anführungsstrichen, haben da ganz große Taschen. Das sind zum Beispiel große Nahrungsmittelkonzerne wie Nestlé oder aber Politiker wie der tschechische noch Regierungschef Andrej Babiš, der auch zu den größten Agrarproduzenten Europas gehört. Und die kleinen Bauern, die wir vielleicht vor Augen haben, die 5 oder 10 Hektar bewirtschaften, die kriegen nur einen Teil.
Ja. Bauer, der Biobauer, der seine Kühe noch mit Namen kennt, sozusagen. Das waren bisher die Verlierer. Und das soll sich jetzt ändern?
Naja, nicht wirklich. Dieses Prinzip bleibt unangetastet. Was sich ändern soll, sind die Kriterien, nach denen diese Gelder ausgezahlt wird. Oder um es noch weiter einzuschränken, nachdem ein Teil dieser Gelder ausgezahlt wird. In ein paar Jahren sollen 25% dieser Gelder aus der ersten Säule daran gekoppelt werden, dass die Bauern sogenannte Eco-Schemes einhalten, dass sie also ökologischer, nachhaltiger wirtschaften. Was das genau bedeutet, Das ist das Seltsame an dieser Reform, das wissen wir noch nicht, denn das müssen die Mitgliedstaaten definieren. Die müssen definieren, wie setzen sie das Ziel um, dass Bauern weniger Pestizide einsetzen, wie setzen sie das Ziel um, dass Bauern weniger Dünger einsetzen, dass nicht so viel Gülle im Grundwasser landet und so weiter und so fort. Und die Auszahlung eines Viertels der Gelder aus der ersten Säule wird gekoppelt daran, dass die Bauern diese Regeln, die die Nationalstaaten jetzt entwickeln müssen und bei der Kommission zur Genehmigung vorlegen müssen, dass sie die dann einhalten.
Okay, die Kommission hat am Ende dann zumindest für ein Viertel der Gelder noch den Daumen drauf, dass das
nach... Naja, nicht so ganz, Philipp, wenn ich da noch nachkarten
darf. Aber sie muss es bewilligen.
Nicht so ganz. Sie muss die nationalen Pläne sozusagen gutheißen, aber ob die Bauern dann tatsächlich sich an diesen Programmen beteiligen oder ob sie sagen, nee, das ist mir alles viel zu aufwendig mit dieser Düngerkontrolle oder mit den verschärften Auflagen für das Ausbringen von Gülle auf meinen Feldern. Das will ich alles gar nicht. Ich verzichte lieber auf diese 25% der Gelder. Das dürfen die Bauern selbst entscheiden. Also ob tatsächlich mehr Öko hinten rauskommt, wissen wir gar nicht.
Aber wird das Geld dann nicht an andere 25% von Bauern verteilt, die möglicherweise ökologisch nachhaltig dann produzieren?
Oder funktioniert das sind dann nicht? Gelder, die erstmal einfach gar nicht ausgezahlt werden.
Okay.
Das werden ja in den europäischen Subventionsprogrammen nicht einfach Gelder, die einen nicht abrufen, dann wie ein zusätzlicher goldener Regen auf die anderen verteilt, sondern das sind dann Gelder, die EU-Kommission dann nicht ausgeben würde.
Okay, das war ein bisschen zu einfach gedacht von mir. Ist das Ganze denn noch das, was Ursula von der Leyen ursprünglich im Sinn gehabt haben dürfte, als sie den Green New Deal ausgerufen hat?
Ja, damit verweist du auf einen ganz, ganz wunden Punkt dieser Agrarreform. Es gibt ja nicht nur diese große Agrarreform, über die 3 Jahre verhandelt worden ist und auf die sich das Europaparlament, die Kommission und die Mitgliedstaaten in wirklich dramatischen, nächtelangen Sitzungen verständigt haben. Es gibt ja noch andere Projekte auf der EU-Ebene, also der Green Deal, das Ziel, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Es gibt die sogenannte Farm-to-Fork-Strategie, die hat die Kommission vor gar nicht langer Zeit präsentiert. Strategie heißt immer, dass die EU-Kommission ein Ziel definiert und dann in den nächsten Monaten viele einzelne Gesetzesvorhaben präsentieren wird, die dafür sorgen sollen, dass dieses Ziel auch erreicht wird. Ziele dieser Farm-to-Fork-Strategie ist, dass man die Nahrungsmittelproduktion wirklich von der Urproduktion auf dem Acker bis hin zur Abfallvernichtung und zum Verkauf im Laden ökologischer organisiert. Und da steht zum Beispiel drin als Ziel, dass die Pestizideinsätze drastisch gesenkt werden sollen, dass weniger Dünger verbraucht werden soll, dass weniger Antibiotika verbraucht werden soll und das relativ schon schnell in den nächsten Jahren in Europa. Und jetzt zeigen die Kritiker auf diese Agrarreform und sagen, Moment mal, das, was ihr da bei dieser GAP-Reform, also bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, jetzt gerade verabschiedet habt im Europaparlament, das passt doch überhaupt nicht zu dem, was ihr euch für die Farm-to-Fork-Strategie vorgenommen habt. Das sind ja Widersprüche in sich, das kann ja gar nicht klappen. Es ist schwierig, die Prognose zu machen, zu sagen, wie das wirklich läuft, aber Umweltverbände, alternative Bauernverbände, Grüne im Europaparlament, Sozialdemokraten, die sagen, diese beiden Ziele, die sind nicht kongruent, die gehen nicht unter einen Hut.
Mhm. So, jetzt wissen wir aus Deutschland, dass der Bauernverband eine ziemlich wirkmächtige Lobbyorganisation ist. Du hast gerade auch noch mal gesagt, dass die Mitgliedstaaten, wie so häufig bei der EU, ein ganz großes Mitspracherecht haben, weil sie letztendlich das für ihre Bauern im jeweiligen Land definieren, wie das Ganze auszusehen hat. Wo sitzen denn jetzt die Bremser?
Ja, Philipp, es ist mir etwas einfach nur von Bremsern zu reden. Mhm. Ich glaube, da muss man schon attestieren, dass da auf der anderen Seite des Tisches Leute sitzen, die das anders sehen und die auch begründete Sorgen haben. Also, das sind nicht alles nur die Vertreter von Großkonzernen, die sich die Taschen voll machen mit den Subventionen und deswegen natürlich am liebsten wollen, dass alles so weiterläuft wie bisher. Mhm. Der Bauernverband vertritt nun mal Landwirte, die sich fragen, wie soll das denn gehen? Meine Produktion wird teurer, wenn ich sie ökologischer mache, aber niemand garantiert mir, dass sie auch tatsächlich ich mehr Erlöse für beispielsweise das Schweinefleisch, das ich da produziere. Das sind also durchaus ernstzunehmende Sorgen, die dann dafür sorgen, dass die einen skeptischer auf den tiefgreifenden Wandel gucken als die anderen. Lobbyisten gibt es nicht nur auf der Seite des Bremspedals, Lobbyisten gibt es auch auf der Seite des Gaspedals. Die Umweltverbände und ihre Verbündeten, die haben nicht weniger Druck ausgeübt auf die Europaabgeordneten in den letzten Wochen und Monaten, als es die Bauernverbände beispielsweise getan haben.
So, Peter, jetzt komme ich im Prinzip direkt wieder nochmal zu dem ersten Punkt, den du hier direkt gemacht hast, als ich leichtfertigerweise von abgenickt gesprochen habe, was das EU-Parlament da heute gemacht hat. Wenn du mir Brüssel erklärst, dann sagst du ganz gerne, die EU muss man sich als riesengroße Kompromissmaschine vorstellen. Aus deiner Erfahrung als EU-Korrespondent, ist diese Agrarreform ein guter Kompromiss?
Also zunächst einmal ist er ein Kompromiss. Es war nichts anderes erreichbar. Es hat ja, ich habe das eben angedeutet, dramatische Verhandlungen gegeben zwischen den Abgeordneten aus dem Europaparlament, die beispielsweise durchsetzen wollten, dass nicht nur 25% der Direktzahlungen an die Bauern an Ökoauflagen gekoppelt werden, sondern 30% und zwischen den Mitgliedstaaten auf der anderen Seite. Das war wirklich ein beinhartes Ringen und da gab es viel böses Blut. Das ist heute nochmal im Europaparlament deutlich geworden. Die SPD-Abgeordnete Maria Neuchel war immer noch empört und aufgebracht darüber, wie sie von den Agrarministern bei diesen Verhandlungen da behandelt worden sind, die Europaabgeordneten. Ist dies ein guter Kompromiss? Also ich glaube nicht, dass dieser Kompromiss die Klimaziele der Europäischen Union schon für den Agrarbereich umsetzt. Das wird so nicht sein. Aber es gilt in Europa der Grundsatz, nach der GAP-Reform ist vor der GAP-Reform, die nächste kommt in 2-3 Jahren und ich glaube, wenn man die Zeichen der Zeit richtig liest, dann werden die Einschnitte, die Änderungen der nächsten GAP-Reform viel, viel größer sein, weil mittlerweile das Ziel der Klimaneutralität so fest verbucht worden ist in der Europäischen Union, dass da überhaupt kein Weg dran vorbeiführt, auch die Agrarpolitik in dieses strategische Ziel einzubinden. Also die nächste Reform kommt bestimmt, das ist so sicher wie die nächste Ernte und die wird dann tiefere Einschnitte bringen, als es diese GAP-Reform gebracht hat.
Und in Brüssel bzw. in Straßburg, da bohrt man eben lange an den gleichen Brettern, bis dann am Ende ein Kompromiss herauskommt. Das hat uns Peter Kapern gerade erklärt. Das war's wieder für heute. dertag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse. Gab in den letzten Tagen viele Zuschriften, habe schon alles gelesen, versuche jetzt nach und nach zu antworten, also bitte noch etwas Geduld. Danke jedenfalls fürs Schreiben und natürlich auch und vor allem vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Philipp May. Bis bald.